Richter und Bell.
Wirtschaft einfach und schnell.
Die Wirtschaftsweisen senken ihre Konjunkturprognose für das laufende Jahr. Statt Wachstum wird nur noch eine Stagnation erwartet in Deutschland. Die Zahl der Insolvenzen bei uns, die ist so hoch wie seit fast 10 Jahren nicht mehr. In vielen Branchen fehlen Fachkräfte und wir befinden uns in einem Handelskonflikt mit unserem wichtigsten Handelspartner, den USA. Und trotzdem steigt der DAX auf ein neues Rekordhoch. Der deutsche Leitindex, also ungeahnte Höhen, die er erreicht hat, steht in dieser Woche zum ersten Mal über 24.000 Punkten. Und viele fragen sich, wie passt das zusammen? Darüber wollen wir heute sprechen. Und Raimund, wir haben ja schon oft gesagt, den DAX stören diese ganzen Krisen, die wir jetzt ja schon seit Jahren haben, überhaupt nicht. Und als Begründung wird da oft genannt, dass der Großteil der Unternehmen, die im DAX vertreten sind, ihre Geschäfte im Ausland machen und deshalb eben nicht von diesen deutschen Themen, diesen deutschen Krisen betroffen sind. Ist das aus deiner Sicht auch der Hauptgrund?
Hallo erstmal. Dass ich das für Quatsch halte, habe ich, glaube ich, schon des Öfteren auch hier gesagt. Denn als Argument wird dann immer angeführt, guck mal, der DAX steigt, weil die Firmen im Ausland investiert sind. Und der MDAX, also der DAX der zweiten Reihe, steigt nicht, weil hier mehr inlandsorientiert ist. Auch das ist Humbug. Denn tatsächlich sind die MDAX-Firmen genauso international aufgestellt wie der DAX. Also das kann nicht der Hauptgrund sein. Ich habe einen Grund genannt, warum der DAX trotzdem steigt, ist, dass die Wirtschaft sich ja insgesamt vor Abzug der Inflationsrate trotzdem nach oben bewegt und der DAX ja auch vor Inflationsrate gemessen wird. Und deshalb ist das zunächst kein Widerspruch. Aber jetzt kommen natürlich noch andere Aspekte dazu. Vielleicht die Frage, warum die ganzen Krisen, über die wir ja auch in den letzten Jahren entjährten, ich weiß nicht, wie oft wir über die Krisen und was das alles für schlimme Auswirkungen auf den Aktienmarkt haben kann, wie oft haben wir darüber eigentlich berichtet? Wie oft haben wir darüber geredet? Und tatsächlich, kurzfristig gab es vielleicht mal in Sachen Ukraine-Krieg auch und was auch immer da passiert ist. Aber nur kurzfristig gab es Reaktionen. Mittel- und langfristig war das völlig egal für die Börsen.
Ja, warum? Warum will da scheinbar alles immer weiter nach oben? Warum gibt es da immer wieder diese neuen Meldungen über neue Rekorde?
Also, weil sich die Börsen an sowas eigentlich nicht orientieren. Ich habe das mal so gesagt, für mich gibt es eine 3G-Regel an der Börse und das habe ich lange gesagt, bevor es die Corona-Krise gab, wo wir die 3G-Regel alle beachten mussten, aber 3G aus einer anderen Perspektive, nämlich die 3G stehen für Gewinne, Geld und Gefühle. Davon hängen die Börsen hauptsächlich ab. Natürlich, die Gewinne sind eine Sache. Sie steigen ja nominal, dass sie zuletzt gefallen sind. Darüber können wir gleich auch noch sprechen im DAX. Aber sie steigen ja nominal, also das ist schon ein Grund. Aber ein viel wichtiger Grund ist das Geld. Das Geld ist eigentlich der Hauptantriebsfaktor für die Börsen. Wenn das Geld knapp wird, dann gehen auch die Börsen zurück. Und du erinnerst dich vielleicht, im Jahr 22 war das einzige Jahr, wo ich am Jahresanfang gesagt habe, das könnte ein wackeliges Jahr werden und es wurde ja dann auch ein wackeliges Jahr, aber nicht wegen des Ukraine-Kriegs, der ist ja nachher auch weitergegangen, aber das war nicht der Hauptgrund. Der Hauptgrund war, ich habe gesagt, hier wird Geld von Seiten der Notenbank verknappt, es werden die Zinsen erhöht und das war der Grund, warum im Jahr 22 durchaus auch ein bisschen längerfristig die Kurse gefallen sind. Und daran sieht man schon, wie wichtig dieser Faktor Geld ist, der ja auch alles andere mit beeinflusst. Der beeinflusst die Gewinne der Unternehmen, denn wenn genug Geld da ist, dann können auch die Unternehmen gut wirtschaften und der beeinflusst auch die Gefühle. Also das dritte G, die werden dann natürlich, wenn die Investorinnen und Investoren, ich will nicht sagen im Geld schwimmen, aber wenn die genug Geld zur Verfügung haben, nicht nur die Privaten, hier geht es vor allen Dingen auch um die institutionellen Investoren weltweit, wenn die genug Geld haben, dann wird das in Aktien investiert und dann sind sie auch gut gestimmt. Dann ist die Psychologie, die spielt da auch mit. Und wir hatten, abgesehen vom Jahr 22, hatten wir tatsächlich immer genug Geld für die Börsen. Obwohl, dann kannst du wieder sagen, na ja, wieso sind doch die Zinsen sind doch dann noch weiter gestiegen, auch die Notenbankzinsen im Jahr 23 und dann sind die Kurse aber wieder nach oben gegangen. Ja. Geld wird nicht nur von den Notenbanken gemacht und zumindest auch nicht nur von der amerikanischen oder der EZB. In Japan gab es noch im Jahr 23 genug Geld, gibt es jetzt noch mit niedrigen Zinsen und wir haben ja oft darüber gesprochen, Carry Trades, dann wurde Geld in Japan zu günstigen Zinsen aufgenommen und das dann an den anderen Märkten angelegt. Das war auch ein wichtiger Faktor. Und dann darf man nicht vergessen, auch in den USA wurde Geld geschaffen durch den Herrn Biden und durch seine Regierung. Der hat ja diesen Inflation Reduction Act da ins Leben gerufen. Das war im Prinzip eine Gelddruckmaschine. Natürlich, die Staatsschulden sind da in die Höhe geschnellt. Das war die Folge, darunter leiden die USA jetzt noch, können wir vielleicht auch noch drüber sprechen. Da gab es ja gerade ein Rating, eine Ratingherabstufung. Aber ich will damit nur sagen, obwohl die Notenbanken wohl offiziell gesagt haben, na, wir halten erstmal den Fuß auf der Bremse, Geld ist der entscheidende Faktor für die Aktienmärkte. Und Geld, und das ist jetzt auch das Positive für die mittelfristigen Aussichten, Geld ist immer da und wenn es nicht da ist, kann es geschaffen werden.
Ja, und vor allem ist es global zu betrachten, glaube ich, das kommt ganz gut raus, wenn man dir gerade zugehört hat. Also steigende Zinsen, eine Verknappung des Geldes. Wenn das jetzt zum Beispiel bei der EZB, der Europäischen Zentralbank oder in den USA passiert, heißt es aber nicht zwangsläufig, dass es eben dann runtergeht an den Aktienmärkten, weil da hängen dann offensichtlich noch andere Faktoren dran, hast du gerade gesagt.
Genau, und dann kommt noch was dazu. Da müssen wir auch wieder in die USA gucken. Tendenzen gibt es ja auch bei uns in diese Richtung. Wie viel Amerikaner sind vom amerikanischen Aktienmarkt abhängig? Das heißt, sie haben da massig Geld angelegt, auch für die Altersvorsorge. Das ist ja viel verbreiteter in den USA als bei uns. Was heißt das? Immer wenn die Märkte mal kräftiger einbrechen, kommt der Retter und öffnet dann die Geldschleusen. Und dann wird wieder Geld gemacht und werden diese Krisen in Geld ertränkt. Das haben wir in den vergangenen Jahrzehnten häufig erlebt. Und das ist tatsächlich das, was die Aktienmärkte viel, viel mehr beeinflusst als die Krisen, über die wir jetzt ja täglich oder wöchentlich oder monatlich reden. Man kann natürlich fragen, wie lange geht das gut? Das steht auf einem ganz anderen Blatt.
Ich wollte gerade sagen, weil so wie du das jetzt formulierst, hört sich das ja so an, dass es zwar Rücksetzer und Crashes womöglich dann auch gibt, die dann aber ja im Umkehrschluss eigentlich nur Einstiegsgelegenheiten sind, wenn doch immer irgendwie alles aufgefangen wird.
Genau. Und das haben wir die letzten Jahrzehnte erlebt und das bleibt auch noch so, solange, und das ist die Einschränkung, über die wir auch schon geredet haben, solange Staaten und Notenbanken gemeinsam es fertigbringen, immer wieder diese Rettungsanker auszuwerfen, diese Geldkanonen zu verfeuern, damit die Krisen wieder quasi ertränkt werden. Und irgendwann, da bin ich der festen Überzeugung, wird das nicht mehr gehen. Und dann brauchen wir eben diesen Reset, diese Währungsreform, wie immer man es nennen mag. Aber bis dahin, und das ist ja das Positive, ich habe es schon mal gesagt, ist es noch ein Tick hin. Bis dahin geht's erstmal so weiter mit heftigen Rücksetzern. Ja, kleinen Crashes vielleicht auch, aber die werden dann immer wieder behoben, relativ schnell durch diese magischen Hände aus Regierungs- und Notenbankkreisen. Und erst wenn es wieder probiert wird von Seiten der Regierung, der Notenbanken und es nicht mehr fruchtet, dann können wir Hinweise darauf bekommen, dass es dann doch möglicherweise dann zu diesem finalen Absturz kommen wird. Aber nicht so viel Krise jetzt, das wird noch einige Jahre dauern, vorher gibt's die Katastrophenhoss.
Ja gut, aber wenn wir jetzt zum Beispiel mal ein konkretes Beispiel nehmen, wir haben Trump, wir haben die Zölle, wir haben den Crash, den kleinen Crash gesehen am Aktienmarkt und dann kam die Rolle rückwärts und dann wurden die Zölle erstmal aufgeschoben und zum Teil auch aufgehoben und es kam wieder die Erholung. Wenn diese Rolle rückwärts nicht gekommen wäre und diese Zölle erstmal gekommen wären, dann hätte das ja auch wirtschaftliche Auswirkungen gehabt und das hätte sich ja auch dann in Zahlen niedergeschlagen, wäre dann ein steigender Aktienmarkt noch realistisch gewesen oder wäre es dann einfach aufgrund der konjunkturellen Daten dazu gekommen, dass es dann erstmal längerfristig nach unten gegangen wäre und wer hätte da helfen können?
Dazu sage ich nur hätte Fahrradkette. Donald Trump gehört auch in dieses System rein und der weiß genau, was er da gemacht hat und das war auch nur der Auslöser. Wir haben ja tatsächlich diese 90-Tage-Aufschub und warum haben die Börsen dann so stark reagiert? Weil sie wussten, klar, hier ist wieder diese magische Hand. Diesmal war es die magische Hand in Form von Donald Trump. Und das wird er wieder machen. Er hatte kurz vorher auch noch gesagt, das ist ein guter Zeitpunkt zum Aktienkauf. Das kann man kritisieren, selbstverständlich. Das macht ein Präsident nicht, ein US-Präsident. Das gehört sich nicht. Aber er wusste ja, dass er quasi das in der Hand hat und dass er zunächst mal, und da kann man auch wieder sagen, dass er zunächst mal diesen harten Kurs angekündigt hatte mit dieser Papptafel, über die wir schon häufig geredet haben, war ja im Nachhinein betrachtet rein aktienmarkttechnisch sehr gut. Das hat für eine bereinigende Korrektur gesorgt, die am Aktienmarkt nötig war. Wir haben ja auch am Jahresanfang darüber geredet, wie überhitzt gerade der amerikanische Aktienmarkt gewesen ist und wie überbewertet, wie hochbewertet. Da kommt so eine Korrektur und mehr war es ja nicht im Prinzip. Die kommt dann wie gerufen.
Ja.
Also auch das. Und wenn man dann diesen Chart sich mal angucken wird in 10 Jahren, was da passiert ist, da weiß man ja gar nicht, was die Hintergründe dafür waren, ob das jetzt Trump, Zölle und was auch immer waren. Aber dann sieht das aus wie eine ganz normale Aktienmarktkorrektur und eine solche ist es eben.
Aber sind wir nicht jetzt schon wieder überhitzt, wenn wir jetzt wieder über neue Rekordstände innerhalb von einem knappen Monat in Deutschland sprechen beim Leitindex?
Genau, hier muss man tatsächlich unterscheiden erstmal zwischen USA und Deutschland. Die USA sind ja sehr weit vorgelaufen in den letzten Jahren, haben sich besser entwickelt als der deutsche Markt, klar. Auch die Bewertungen, also die Aktienbewertungen waren viel höher, die Aktien waren teurer, auch darüber können wir gleich nochmal reden. Und das, was wir jetzt in Deutschland sehen, ist, dass wir in diesem Jahr seit Jahresanfang rund 20% plus gemacht hatten. Das ist erstmal ein Nachholeffekt auch. Begründet ist das zum Beispiel damit, ja, Friedenshoffnungen zum einen in der Ukraine, da ist ja Europa, ist ja Deutschland viel näher dran, und zum anderen eben mit diesem billionenschweren Schuldenprogramm der Regierung. Zum anderen, also klar, es gibt immer Gründe dafür, aber wir ziehen damit jetzt auch nur nach. Das, was die USA vorgelegt haben, und die können jetzt sich mal ein bisschen ausruhen, also aktienmarkttechnisch gesehen, sie haben ja diese V-Formation, über die wir beim DAX geredet haben, dieser heftige Einsturz bis Anfang April und dann die Erholung. Der DAX hat das V vollendet, die US-Börsen noch nicht, aber das macht auch nichts. Die können sich noch ein bisschen mehr Zeit lassen, denke ich.
Gut, was heißt das für den DAX, wenn das V vollendet ist? Geht es demnächst dann erstmal wieder runter?
Ja, ich habe jetzt keine Glaskugel, weiß ich nicht. Aber ja. Natürlich wäre das jetzt rein aktienmarkttechnisch wäre es sinnvoll, wenn hier mal eine Pause eingelegt wird. 20% in nicht mal 5 Monaten, wo soll man am Jahresende stehen? 40%. Ich hatte ja für dieses Jahr zwar DAX-Gewinne vorausgesagt, aber 40% habe ich ehrlich gesagt auch nicht auf dem Tacho. Kann alles sein, ist alles möglich, ne? Aber hier mal Korrektur, die gab es ja erst. Also eine Korrektur, glaube ich, kurz hintereinander, also heftige Einbrüche, heftige Korrekturen, die gibt es so kurz hintereinander nicht. Das beste aller Szenarien wäre jetzt einfach mal eine langweilige Sommerflaute, eine langweilige Sommerbörse. Mal gucken, ob es so kommen wird, weiß ich nicht.
Ja, aber wir können an der Stelle nochmal feststellen, sell in May and go away. Also diesmal ganz im Gegenteil, es hat überhaupt nicht funktioniert, das Gegenteil ist passiert.
Nein, das wissen wir ja noch nicht. Wir haben ja noch Mai.
Ja gut, aber wir haben seit Anfang April die neuen Rekorde gekriegt bei uns.
Genau.
Also, das heißt, im Mai wurde sehr intensiv gekauft.
Richtig, aber trotzdem könnte es ein guter Rat, rein theoretisch, ich will es jetzt nicht sagen, dass es so kommen wird, aber könnte es gewesen sein, jetzt doch nochmal im Mai, nicht eben im April zu verkaufen, Anfang April, runtergegangen ist, wo die Aktien billig waren, sondern jetzt im Mai, wo die Erholung da war. Also warum nicht? Also die Möglichkeit besteht noch.
Okay, du hast recht. Der Monat läuft noch. Das kann noch passieren.
Aber ja, möglich ist es.
Lass uns nochmal deine 3 Gs hochschmeißen. Stichwort Gewinne. Und das finde ich total spannend. Die Gewinne der DAX-Unternehmen, die sind im ersten Quartal gefallen. Der DAX ist aber gestiegen. Wie passt das zusammen?
Es passt zumindest in mein längerfristiges Szenario, das ich jetzt auch schon ja angedeutet hatte, worüber wir auch schon in früheren Folgen geredet hatten. Also zunächst mal, um es mal jetzt zu erklären, wenn die Gewinne fallen und der DAX steigt, was ist dann? Dann werden die Aktien teurer. Ne? Das ist ganz klar, weil man weniger Gegenwert für einen noch höheren DAX bekommt. Aber, und jetzt kommt das große Aber, die Bewertungen sind gestiegen im DAX. Und jetzt, das nehmen jetzt auch viele als Anlass zu sagen, jetzt reicht's erstmal. Der DAX soll sich nicht nur eine Pause gönnen, der muss auch wieder mal fallen, weil tatsächlich, wir messen das ja an diesen Kursgewinnverhältnissen, über die wir schon geredet haben, also das Wievielfache eines Jahresgewinns im DAX darf der DAX kosten. Und da hat sich in den vergangenen Jahrzehnten die Zahl 15, als fair erwiesen. Kleine Nebenbemerkung, anhand dieser KGVs hatte ich ja auch immer dann meine DAX-Ziele mit dem Dreisatz berechnet. Und das geht ja jetzt nicht mehr, das habe ich schon Jahresanfang gesagt, das klappt jetzt nicht mehr, weil diese 15, also diese faire Bewertung im DAX, die haben wir jetzt schon am Jahresanfang gehabt, sogar überschritten gehabt und der DAX ist inzwischen noch weiter teurer geworden. Jetzt sind wir bei einem Kursgewinnverhältnis von 19. Also, so ist das. Aber, und jetzt komme ich zu meinem Szenario zurück, erstens sind andere Länder voraus, vor allen Dingen eine Region, nämlich die USA, vorausgeprescht. Da sind die Bewertungen noch höher gestiegen im letzten Jahr. Und da ziehen jetzt andere, die noch günstiger bewertet waren, wie eben Europa, wie Deutschland, die ziehen jetzt einfach nach in diesen höheren Bewertungen. Das ist mein Szenario. Ich kann nicht sagen, dass das hundertprozentig eintrifft. Ich habe auch keine Glaskugel. Aber mein Szenario ist, dass wir uns in dieser Katastrophenhoss befinden. Also in dieser, in diesem Aktienboom, in dieser Euphorie, die irgendwann mal, und das ist noch ein paar Jahre hin, die irgendwann mal in einem ganz großen Crash enden wird. Und in diesem Szenario werden natürlich auch die Bewertungen der Aktien steigen. Das heißt, die Kurs-Gewinn-Verhältnisse werden, so erwarte ich das, in den nächsten Jahren noch weiter zulegen. 19, 20, über 25 in Richtung 30 sogar möglicherweise. Dann ist man aber schon relativ nah beim Ende wahrscheinlich. Das heißt, die Bewertungen werden zulegen und in diesem Szenario befinden wir uns. Und das hatte ich eigentlich auch erwartet für die zweite Hälfte der 20er Jahre, in die er jetzt begonnen hat. Manche reden von den Roaring Twenties, die es ja im vergangenen Jahrhundert gab, die sich in diesem Jahrzehnt wiederholen. Das halte ich gar nicht für so falsch. Ich sehe das auch so. Die Wirtschaftsentwicklung zeigt das jetzt noch nicht, aber die Börsenentwicklung zeigt das schon mal. Möglicherweise, wenn das Schuldenprogramm der Regierung jetzt mal richtig greifend umgesetzt wird, geht's ja bei uns wieder auch noch ein bisschen aufwärts mit der Wirtschaft. Die Roaring Twenties, die sehe ich tatsächlich jetzt nicht nur kommen, wir sind ja eigentlich mittendrin, was die Börsen anbelangt, schon mittendrin. Und die können noch ein paar Jahre weitergehen.
Ja, aber weil du es jetzt schon so oft angesprochen hast und wir auch schon ganz oft drüber geredet haben, lass uns doch mal kurz diesen einen Schlenker machen. Du sagst, es dauert zwar noch, bis wir den großen Crash und eine Art Währungsreform erleben, aber warum siehst du die kommen und mit welchen Folgen dann für uns, für die Kleinanleger, aber auch für die, die nicht investiert sind? Also was ist das für ein Szenario, was du die ganze Zeit da im Hinterkopf hast?
Also warum ich die kommen sehe, es ist genau das zweite G, der Faktor Geld, der auch alles bestimmt. Und die Geld- und Schuldenmengen, das muss man ja wissen, und das habe ich ja auch schon hier des Öfteren angesprochen, wenn mehr Geld entsteht, entstehen gleichzeitig mehr Schulden. Also Geld und Schulden sind immer zwei Seiten derselben Medaille. Das heißt, die Geld- und Schuldenmengen, die steigen immer, immer weiter. Kleine Einfügung, USA zum Beispiel, ja, das ist ja jetzt auch offensichtlich, die US-Schulden, die Staatsschulden sind an einem jetzt Niveau angelangt, wo jetzt die Ratingagenturen, wir haben es ja gesagt, die Moody's als dritte der großen Ratingagenturen hat jetzt auch den USA die Bestnote aberkannt. In Deutschland ist das noch nicht der Fall. Deutschland hat noch die Bestnote, also eine 1. Die USA sind jetzt mit 2 plus bewertet, Deutschland hat eine 1 noch. Aber Schuldenbremse war natürlich auch ein Faktor, der dafür gesorgt hat, dass die Schulden nicht so stark steigen. Aber darüber haben wir auch schon geredet, die Schulden steigen ja jetzt durch dieses Programm zunächst mal. Also das wird das ist eigentlich von mir durchaus, ich will nicht sagen vorausgesehen, das klingt immer so mystisch, aber das ist eine Entwicklung, die für mich einfach folgerichtig ist. Die Geld- und Schuldenmengen steigen immer weiter an und irgendwann an einem Punkt X, den ich jetzt auch nicht voraussehen kann, muss das zusammengestrichen werden auf wieder ein Normalniveau. Eine Währungsreform, man nennt das ja oft so, die hat es ja bei uns in Deutschland zumindest zweimal gegeben im letzten Jahrhundert, in anderen Ländern nicht. Ich sehe das auch nicht spezifisch in diesem Fall, sondern eher zumindest Industrieländer bezogen. Also das wäre dann ein Reset, der mehrere Länder, Staaten gleichzeitig, mehrere Industriestaaten gleichzeitig betrifft. Die USA im Zentrum natürlich, Europa auch. Was Japan machen wird, wäre dann noch offen. Das wird alles noch zu sehen sein, kann ich ja nicht sagen. Nur, weil du sagst auch, was sind die Folgen für Anleger? Natürlich sehr wichtig. Solche Szenarien sind eigentlich immer, wir wissen nicht, wie so eine Währungsreform oder ein Reset, wie immer der ausgestaltet sein wird. Das kann man jetzt natürlich nicht sagen. Aber da kann ich doch ein paar Beruhigungspillen auch gleichzeitig verteilen. A, der nichts hat, der kein Geld hat, der kann bei einer Währungsreform auch nichts verlieren. Ne? Klar, es können nur die Leute, die Geldforderungen haben, die verlieren bei der Währungsreform. Das heißt, bei solchen Währungsreformen werden Löhne, Mieten, was auch immer 1:1 umgestellt. Ne? Das ist, was man vorher in alter Währung bekommen hat, als Lohn kriegt man dann in neuer Währung. Ja? Und übrigens Aktienkurse auch. Das ist bei der letzten Währungsreform so gewesen. Also die Aktienkurse wurden auch 1:1 umgestellt. Was allerdings passieren kann, das habe ich mir schon mal überlegt, dass natürlich, wenn sich so ein Reset andeutet, dass dann auch die Aktienmärkte fallen werden. Das ist für mich klar.
Sag an, warum?
Ja, weil dann das Ganze ist ja auch mit wirtschaftlichen Spannungen verbunden und wenn Angst um die Währung besteht, wir wissen das auch noch, was bei der Euro-Krise war, dann spielt auch wieder der Faktor Gefühle groß, also die Psychologie, dann fallen die Aktien, das dritte G, dann fallen die Aktienkurse.
Das dritte G auch, dann?
Darauf kann man sich durchaus einstellen. Ja. Aber bis dahin, ich weiß nicht, wann es kommen wird. Aber ich habe ja mal eine Rechnung gemacht, bis dahin, wenn man mit 8% Gewinn pro Jahr im Aktienmarkt kann man rechnen, im Schnitt. Das hat sich über die letzten Jahrzehnte gezeigt, natürlich mit Schwankungen. In diesem Jahr sind es ja jetzt schon 20% im DAX, die ja jetzt noch kein Jahresendeergebnis sind, aber immerhin, ganz klar, Stand jetzt. Also 8%, ja. Vorsichtig gerechnet über einen längeren Zeitraum. Wenn man das mit dem Aktienmarkt hat, ist man gut bedient. Was gibt's als Zinsen? Das ist ja das andere. Wo kann man sein Geld sonst noch anlegen? Man kann auf dem Bankkonto anlegen oder man kann sich Anleihen kaufen, Staatsanleihen zum Beispiel. Kriegt man Bundesanleihen zurzeit 2,65%, ja? Und wenn man das mal gegenrechnet, hat man natürlich zum Zeitpunkt X, sagen wir mal rund 10 Jahre, eine Summe X aufgebaut in Aktien und eine Summe Y in Geldforderung, wenn man bei den Anleihen bleibt. Und geht man dann davon aus, dass die Anleiheforderung, die Geldforderung, sagen wir, wie bei der letzten Währungsreform 10:1 gekürzt werden, also aus 10 alten Geldeinheiten wurde eine neue, ne? Also 10:1, ne? Wurde gekürzt. Die Aktien aber bei der Währungsreform selbst 1:1 getauscht werden und sie vorher, und ich habe mir das mal ausgerechnet, vorher sagen wir 80% verlieren sollten. Also von dem Spitzenwert, den der DAX dann irgendwann haben wird in 10 Jahren, wenn der 80% verliert, ist man, wenn man am Aktienmarkt investiert war, im Nachhinein trotzdem noch besser gestellt, als wenn man sein Geld in Anleihen investiert hätte. So, also bleibt für mich trotz all dieser möglichen Krisenszenarien die Aktie als Anlageform immer noch die Alternative Nummer 1. Natürlich auch Immobilie, das ist auch klar. Obwohl in so einem Szenario werden auch andere Vermögenswerte geschöpft. Das haben wir bei den vergangenen Währungsreformen auch gesehen. Da gab es dann zum Beispiel Zwangshypotheken auf Immobilien. Also jeder leidet bei so einer Währungsreform. Da kann man nicht, da gibt's kein Entkommen. Da kann man nicht sagen, da gehe ich aber jetzt gehe ich da fein raus. Also jeder wird geschröpft werden. Möglicherweise werden selbstgenutzte Immobilien ausgenommen. Das sind alles Regelungen. Darüber jetzt schon zu spekulieren, ist sehr gewagt. Aber dennoch, man kann davon ausgehen. So ein Staat, das ist ja auch immer staatlich reguliert und staatlich gelenkt, es muss ja auch das Wahlvolk einigermaßen, trotz dieser heftigen Entscheidung, muss es ja einigermaßen auch beruhigt werden. Und deswegen kann sich ein Staat das nicht leisten, dass dann das ganze Volk quasi aufstehen würde und es Revolution geben würde. Also da wird schon dafür gesorgt, dass gerade die Masse nicht allzu sehr geschröpft wird. Und das kann man dann sich für so ein Szenario vorstellen. Was heißt das aber auch? Klar, bei einer Währungsreform wird jedes Vermögen irgendwie leiden, auch Sachvermögen wie Aktien, in dem sie nämlich vorher wahrscheinlich fallen werden, Immobilien durch andere Möglichkeiten, auch Gold, es gab ja Goldverbote, also alles ist möglich, alles ist möglich. Das heißt aber auch, Geld ausgeben für etwas, was einem später niemand mehr nehmen kann, zum Beispiel für schöne Reisen. Das ist auch eine Alternative, sollte sich jeder auch überlegen. Nicht nur ans Sparen, 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 Sparen denken, auch Geld ausgeben.
Ja gut, für eine teure Reise braucht man auch Geld, was man sich eventuell angespart hat. Aber genau. Das ist ja spannend. Was ist mit dem Thema Bargeld bei so einer Währungsreform? Also das Bargeld ist ja dann quasi Geschichte, wird dann umgetauscht. Das heißt, macht Sinn, sich dann vorher einzudecken oder ist das nächste nicht?
Nee, vorher nicht. Das Bargeld ist ja dann wertlos quasi. Das ist ja wie eine Geldforderung. Ne? Das ist auf keinen Fall anzuraten, dann Bargeld zu halten. Ich sag mal, Bargeld zu halten in Krisensituationen, wie wir sie in der Finanzkrise gesehen haben, ne? 2008, 2009, klar. Da wurde ja der ganz große Zusammenbruch auch verhindert. Da hat Bargeld halten Sinn gemacht. Das haben auch viele getan, weil das Geld ja bei der Bank unsicherer war als das Geld unterm Kopfkissen beziehungsweise im Tresor. Und das haben damals ja auch viele gemacht. Da hat Bargeldhaltung Sinn gemacht. Aber bei einer Währungsreform, nein, macht das keinen Sinn.
Lass uns nochmal einen Schritt zurückgehen. Du sagst ja, das ist im Prinzip ein Effekt, wenn das Vertrauen in das Geldsystem quasi flöten geht. Und du hast auch eben gesagt, durch die immer höhere Verschuldung, irgendwann muss das mal bereinigt werden. Aber warum eigentlich? Ich meine, die Länder verschulden sich ja jetzt immer weiter, immer höher. Frankreich, wir jetzt auch, die USA haben wir gerade schon angesprochen, machen wir auch gleich nochmal ein bisschen intensiver. Stichwort Moody's. Aber warum muss das eigentlich bereinigt werden? Also warum kann das nicht immer so weitergehen?
Wenn du meinst, es gibt ewiges Wachstum, auch exponentielles Wachstum, dann nicht. Aber ich vergleiche das
immer. Ja, wenn du sagst, das Geld wird immer irgendwie irgendwo noch hergeholt oder irgendwie geschaffen.
Ja klar, aber damit werden ja auch immer mehr Schulden geschaffen.
Ja.
Das ist ja der Punkt. Unser Geld basiert auf Schulden. Und wenn immer mehr Schulden geschaffen werden, heißt das ja nichts anderes. Diejenigen, die Schulden haben, die müssen auch immer ihre Kredite bedienen können. Mit Zinsen und vor allen Dingen auch mit Tilgungen. Und da ist es halt der Fall, dass je mehr Schuldner es gibt und je mehr Schulden es gibt, dass da immer mehr auch Schulden dabei sind, die eben zweifelhaft sind, die Schuldner haben, die nicht so eine gute Bonität haben. Und das kann ja auch Staaten treffen mit weniger Bonität. Griechenland, Beispiel in der Finanzkrise. Jetzt haben Deutschland und USA noch eine sehr gute Bonität. Aber je nachdem, wie das läuft, verliert auch vielleicht Deutschland irgendwann mal das Spitzenrating. Also ich will damit sagen, je mehr Schulden auf der Welt sind, desto mehr Schuldner sind auf der Welt und desto mehr Schulden sind auch da, die höchstwahrscheinlich nicht zurückgezahlt werden. Und dann gibt's ja auch so eine Kaskade aus Pleiten, Pech und Pannen. Wenn jetzt Schulden nicht zurückgezahlt werden können, dann geben die Gläubiger wieder, kommen die in die Bredouille, die eigentlich die Forderungen haben. Und und so passiert das dann. Und das ist dann ein Zusammenbruch, den man entweder, jetzt sage ich mal, vonstatten gehen lassen kann, ungelenkt, oder indem man auch steuern kann, indem man eben sagt, jetzt machen wir mal eine Währungsreform oder ein Reset, indem man bewusst die Schulden, so ein Reset heißt nichts anderes, als dass Geldvermögen und Schulden reduziert werden. Ne? Das ist wie eine Bilanz, die wir dann bereinigt. Da gibt es auf der einen Seite die Forderungen, auf der anderen Seite die Schulden. Und da müssen die Forderungen haben, auf Forderungen verzichten. Und die Schulden haben, kriegen die Schulden quasi erlassen. Dadurch wird es wieder bereinigt. Und das ist für mich, ja, das ist für mich der Grund, warum es nicht ewig so weitergehen kann. Es gibt, man kann es, ich sage das auch, man kann es auch physikalisch sich durchaus vorstellen. Geh mal an den Strand, an einen ganz normalen Meeresbadestrand mit viel Sand und nimm eine Schippe und schaufel dort ein Loch. Und neben dem Loch häufst du diesen Sand an. Was entsteht? Es steht dieser Sandhaufen links und rechts oder daneben dieses Loch. Im Prinzip ist unser Geldsystem nichts anderes. Das Loch sind die Schulden und der Sandhaufen ist das Geld. Wenn du das gemacht hast, ist, nachdem du das gemacht hast, kein Sandkorn mehr auf der Welt. Und genauso ist es mit dem Geld. Geld selbst ist ja kein zusätzliches Vermögen, wenn man es insgesamt betrachtet. Denn jedem Geld, jeder Geldforderung, die einer hat, ist auf der anderen Seite ein Schuldner steht gegenüber. So, und jetzt zurück zur Physik. Und wenn du diesen Sandhaufen immer weiter anhäufst, immer größer werden lässt, indem du das Loch immer größer ausschaufelst, du wirst merken, da gibt es Instabilitäten. Dann rinnt immer mehr mal Sand zurück ins Loch, dann wird auch der Berg immer instabiler. Und das ist, glaube ich, ein guter Vergleich. So funktioniert es auch mit unserem Geldsystem. Und das sind dann eben dann die Krisen, die dadurch dann entstehen, wenn es auf der Geld- und Schuldenseite wackelt, wenn es also nicht mehr alles zusammenpasst.
Aber spannend, weil du ja auch sagst, das ist global unterschiedlich. Nehmen wir mal an, das passiert jetzt in den USA. Warum muss es zwangsläufig einen Effekt auf uns haben mit unserem Euro?
Weil ich nicht glaube, dass die USA sind ja immer noch der Dollar ist auch wenn er im Moment in Verruf geraten ist durch Donald Trump, immer noch die Leitwährung. Ich glaube auch, dass die Weltleitwährung der Dollar bleiben wird. Ich glaube, so ein System, weil wir ja auch nicht anders sind. Wir machen ja auch immer mehr Schulden. Und
also es ist ein Szenario für Europa.
Genau,
oder für Deutschland
das ist ja
konkret.
Ja, guck dir doch die Nachbarländer an. Mhm. Die haben doch viel mehr Schulden. Frankreich, andere. Es ist doch klar, wir sitzen alle in einem Boot. Und das heißt, das muss dann aus meiner Sicht wird es irgendwann bereinigt. Im Bereich Industrieländer. Wie es im Einzelnen aussehen wird, ob es Ausnahmen geben wird. Zum Beispiel wichtig ist, was wird mit der Schweiz sein, die ja so ein Stabilitätshort sind. Ne? Oder Norwegen kann im Moment ja noch, ist ja auch noch ein Sonderfall, weil die haben kaum Schulden. Klar, weil durch den Ölreichtum haben sie sogar eher Forderungen an alle und haben ihr Geld gut angelegt. Aber wie gesagt, es gibt Ausnahmen. Ich glaube auch nicht, dass die ganze Welt gleich eine Weltwährungsreform geben wird unter Einbezug des IWF, möglicherweise des Weltwährungsfonds. Das wird man dann alles noch sehen. Aber es wird einen Großteil der Länder aus meiner Sicht betreffen.
Das, was jetzt in den USA passiert ist, ist das für dich ein Vorbote dafür? Auch wenn du sagst, dass in den USA eigentlich nicht die Gefahr besteht?
Ja, die besteht auch. Längerfristig schon, natürlich. Doch, das ist ein Vorbote. Was meinst du mit Vorbote? Du meinst, dass die Schulden so stark steigen?
Und dass das Misstrauen eben steigt. Vielleicht nochmal kurz zum Hintergrund. Also, da wurde jetzt Standard & Poor 2011, Fitch 2023 und jetzt hat eben als letzte der drei großen Ratingagenturen Moody's die Kreditwürdigkeit der USA eben gesenkt. Die Finanzmärkte haben auch heftig reagiert. Also dieses Vertrauen, das wird da auch schon sukzessive weniger. Und das meine ich mit Vorbote. Ist es das, was du da auch dann langfristig siehst?
Ja, wobei tatsächlich und diese Ratingreduzierung ja auch nur den Aspekt beinhaltet, ob der Schuldner auch seine Schulden bezahlt. Also die Tilgungswahrscheinlichkeit. Ne? Was die nicht berücksichtigen, diese Ratingagenturen, ist ja, ob der Schuldner sein Geld einfach druckt, um es damit zu bezahlen, seine Schulden. Das können Staaten ja im Prinzip, ne? Die können ja ihr Geld selbst machen, indem sie eben neue Schulden machen. Aber dadurch wird natürlich diese Pyramide weiter aufgebaut. Und das ist genau das ist genau der Punkt. Ich glaube tatsächlich, dass diese Spirale, wie man es nennen mag, dass die noch ein bisschen weitergeht. Dass er noch auch länger weitergehen kann. Wenn ich muss ehrlich sagen, ich bin jetzt schon seit über 30 Jahren im Geschäft und ich habe solche Szenarien und solche Menschen erlebt, die diesen Zusammenbruch immer als ja kurz bevorstehend schon vor 30 Jahren erzählt haben. Also die sagen, es wird alles in wenigen Jahren wird alles in Bach runtergehen. Das ist nicht passiert. Das heißt, das System hat eben auch eine längere Überlebensdauer und eine längere Fähigkeit, als viele meinen. Aber jetzt komme ich tatsächlich dazu, dass ich meine, wir nähern uns diesem Punkt. Ich kann aber nicht sagen, wann er dann erreicht sein wird, aber wir nähern uns.
Okay, was ist dein Tipp? Was soll man machen? Wir haben dir ja gerade schon zugehört mit Blick auf Aktien. Die lohnen sich mehr, als in Anleihen investiert zu sein, wenn man deine Rechnung 80-prozentiger Rückgang. War das auf den DAX bezogen eigentlich?
Selbst. Ja, ich habe mal einfach, ich habe Aktien genommen. Ich habe jetzt, bin davon ausgegangen, 8% pro Jahr. Sagen wir mal über die nächsten 10 Jahre, 8% pro Jahr zugelegt. 2,7% mit einer Staatsanleihe, also Geldforderung, die ich habe. Und das war das Szenario. Also daraus ergibt sich eindeutig längerfristig oder ganz langfristig keine Geldforderung, auch keine Bankguthaben. Das ist alles nur für den täglichen Gebrauch, aber Notgroschen und so weiter, Festgeld und klar und Tagesgeld. Alles nur Notgroschen. Alles, was längerfristig angelegt werden soll, das in Sachwerten, Aktien, Gold, Bitcoin, auch Bitcoin ist ja eine Art, darüber haben wir auch schon geredet, durchaus eine Art Versicherung gegen die Unbill dieses Geldsystems, wie es ja aus Geld und Schulden besteht. Bitcoin ist kein Schulden, da gibt es keine Schulden im Bitcoin. Ne? Wenn der wird gemacht, wie auch immer, durch Bits und Bytes, klar, durch diese Rechenoperation. Aber das sind keine Schulden, die dagegen stehen. Also der ist davon nicht betroffen. Außerdem ist seine Menge begrenzt auf 21 Millionen, die irgendwann mal erreicht werden sollen. Ne? Also ich will nur sagen, möglichst auf solche Sachen verteilen. Immobilien natürlich gehören auch dazu. Vor allen Dingen die selbst genutzte, eindeutig, die möglicherweise in so einem Reset-Szenario dann auch ja weitgehend verschont wird. Andere Immobilien, die man hat, möglicherweise nicht, das wird sich dann zeigen, und Geld ausgeben und investieren in die eigenen Kinder. So hat sich auch immer gut gelohnt, denke ich.
Wenn ich jetzt gerade den Immobilienpunkt nochmal hochschmeiße, alle, die einen Kredit abzahlen, welche Auswirkungen hätte das?
Ja, da haben dann viele die Hoffnung, oh, wenn dann eine Währungsreform kommt, dann werde ich auch meine Schulden los. Nein. Das leider nicht. Im Gegenteil, die werden dann auch wahrscheinlich 1:1 umgestellt. Das ist so. Es mag ungerecht sein, aber wenn ich einen Immobilienkredit habe oder zusätzlich noch dann auf meine Immobilie, die ich habe, noch eine Zwangshypothek auferlegt. Also da werden mir neue Schulden aufgebrummt, die ich gar nicht gemacht habe. All das ist möglich.
Aber warum sollte das gemacht werden? Also wie würde das begründet werden? Die Schulden zu begleichen in Summe.
Naja, um auch Immobilienbesitzer dazu, also ich will nicht sagen zu schröpfen, aber auch um Immobilienbesitzer in diese Gesamtgemengelage einzubeziehen und damit denen sich die Hände reiben und sagen, ich habe aber mit meiner Immobilie jetzt, mit meinen Immobilien bin ich fein raus, du Edge, du hast keine, du bist hier jetzt gelackmeiert.
Okay, Raimund, dann lass uns vielleicht nochmal kurz zum Schluss, bevor wir das natürlich zur Diskussion stellen, an euch alle da draußen, würde uns natürlich sehr interessieren, was ihr zu diesem Szenario sagt. Als letzten Punkt einfach nochmal die Reaktion anschauen an den Anleihemärkten. Gab es eben nach dieser Herabstufung von Moody's kurze, sehr heftige Reaktion. Ich habe es gesagt, 2011 und 2023 hatten wir das ja auch schon gesehen, eben von den anderen großen Ratingagenturen. Haben die Märkte damals auch so heftig reagiert und wie ist das zu erklären, diese Reaktion?
Also die Märkte haben damals sogar heftiger reagiert. Ich habe mir das tatsächlich mal angeguckt. Obwohl 2011 wurde auch gesagt, naja, ist ja nur eine Ratingagentur, das war Standard & Poor's, war die erste, die das Rating gesenkt hatte. Damals ging es, ich habe mir den S&P 500, also den größten amerikanischen Aktienindex mal angeguckt, der ging dann in der Folge, nicht am gleichen Tag und so, das war Anfang August 2011, der ging in der Folge dann bis zum Oktober also zweistellig nach unten. Also 12-15%. Ja. Das haben wir jetzt ja noch lange nicht gesehen. Und dann im Jahr 2023, witzigerweise auch wieder im August, als Fitch, das ist auch ein unbedeutender richtige Agentur, also die am wenigsten bedeutende der drei großen, Moody's und S&P sind die größeren. Bei Fitch war die Reaktion schon viel geringer. Da ging es zunächst mal im Jahr 23 ging es nur um 4% nach unten. Dann allerdings das war auch im August, im September dann nochmal bis Oktober doch um bis 8%, ja, aber schon eine gemäßigte Reaktion. Interessant war gerade, das habe ich mir angeguckt bei Fitch, da haben wir auch drüber geredet übrigens im Jahr 2023. Die Renditen der amerikanischen Staatsanleihen, die stiegen damals im 10-jährigen Bereich, die 10-jährige, auf 2,5%.
Höher, ne?
4,5, auf 5%. Auf 5%. So, und das war die Spitze.
Ja.
Und das war jetzt nicht direkt die Folge dieser Fitch-Rating-Abstufung, weil die war im August und das war dann im Oktober. Aber in der Folge dessen gingen die Renditen tatsächlich nach oben. Und deswegen ist es jetzt so spannend, ob das jetzt wieder passiert. In dem Moment, wo wir diesen Podcast aufzeichnen, kämpft die US-Rendite noch mit der Marke von 4,5%. Das wird ein entscheidend, das ist auch eine Art Widerstand. Das wird ein entscheidender Kampf sein, wie der ausgeht. Die war in den letzten Tagen mal drüber, mal drunter. Dann könnte es dann tatsächlich, nehmen wir an, der Kampf wird verloren. Das ist, da muss man auch sagen, das ist ein Kampf der Zinsbullen gegen die Zinsbären. Das läuft am Anleihemarkt ganz genauso wie am Aktienmarkt. Da ist auch viel Psychologie und Spekulation im Spiel. Und da sind die einen, die meinen, jetzt aber müssen wir die Zinsen drücken nach oben, ne? Das ist doch die Gelegenheit, auch gerade die Moody's-Entscheidung jetzt. Also da wird hart gekämpft, andere wiederum halten dagegen, möglicherweise auch staatliche Stellen. Gut, auf die Hilfe der Notenbank kann ja Donald Trump im Moment nicht zählen, auch wenn die im äußersten Notfall, also nehmen wir an, die Renditen würden jetzt explodieren auf, was weiß ich, über 5%, 6% oder so, dann würde die Notenbank auch einschreiten, denn dann gilt hier doch die Staatsräson, Trump hin, Trump her, und auch wenn Powell den Trump nicht mag, dann wird die Notenbank schon sagen, also jetzt müssen wir hier auch mal eingreifen und was weiß ich, dann kaufen wir eben die Staatsanleihen wieder, was auch immer. Also da gibt es auch noch Möglichkeiten, aber im Moment sind die Märkte noch ein bisschen auf sich gestellt und da wird es entscheidend sein, ob diese Marke von 4,5%, ob die wieder überschritten wird und ob wir wieder in Richtung 5% gehen. Das werden wir jetzt auf jeden Fall ganz eng im Auge behalten, denke ich.
Letzter Punkt, nochmal auf die Ratingagenturen geschaut. Auch die sind ja nicht frei von Kritik. Gibt ja auch welche, die sagen, die haben auch eine Mitschuld an der Finanzkrise damals. Ist das berechtigt? Warum ist das so, dass viele sagen, oh, ist auch so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, wie die da argumentieren?
Ja, also die haben tatsächlich eine Mitschuld an der Finanzkrise gehabt. Die haben nämlich ihre Ratings, wir reden ja davon AAA, also ich setze das immer in Schulnoten um, also da gibt es tatsächlich die Noten 1 bis 6 in verschiedenen Abstufungen mit Plus und Minus auch jeweils. Die haben die auf diese zweifelhaften Wertpapiere angewendet. Ne? Da gab es nämlich auch plötzlich, von diesen zweifelhaften Wertpapieren gab es auch viele, die plötzlich dieses AAA hatten, also diese Note 1. Im Kleingedruckten hatten die Ratingagenturen zwar gesagt, das ist ein anderes Rating als das, was wir normalerweise für unser Kreditrating verwenden, aber das haben die meisten nicht, ich will nicht sagen nicht verstanden. Manche haben es nicht verstanden, die dummen Banker, die Sachsen-LB war es, glaube ich, oder die IKB, die da tatsächlich in solche Wertpapiere investiert hatten. Die haben nur auf das Rating geguckt und haben dann tatsächlich da gekauft. Okay, also die Ratingagenturen hatten da wirklich eine Mitschuld, indem sie, da wurde aus Mist, aus Scheiße Gold gemacht, ja, tatsächlich. Das waren ja alles in zweifelhafte Forderungen, die dahinter standen. Aber diese Forderungen hat man gebündelt und hat dann gesagt, na ja, die sind jetzt gebündelt und hier gibt's eine Tranche, da kriegen die diese Tranche jetzt kaufen, die kriegen aus dem ganzen Pool, kriegen die zuerst was. Die kriegen also, da können ruhig viele andere können pleite gehen, aber aus dieser Tranche werden doch sicherlich ein paar dabei sein, die ihre Schulden zahlen. Und dieses kriegen dann die, die diese Tranche kaufen. Und daraus haben die quasi aus dem Gesamtpool an schlechten Krediten und Forderungen, haben die wiederum was raus extrahiert. Und das war das Gold mit diesem AAA-Rating. Und das kam dann eben, hat mit zur Finanzkrise beigetragen. Und deswegen ist der Ruf dieser Ratingagenturen damals sehr stark gelitten, zu Recht, würde ich sagen. Und davon haben sie sich eigentlich nie richtig erholt. Und jetzt heißt es, naja, auch bei dem Rating, da den normalen Staatsrating, also man muss denen nicht unbedingt so vertrauen. Man kann auch seinen eigenen gesunden Menschenverstand walten lassen. Und der ist ja all das, was jetzt Moody's auch gesagt hat, dass die US-Staatsschulden in den letzten 10 Jahren gestiegen sind, das haben wir selbst alle beobachtet. Das wissen wir. Also da brauche ich eigentlich auch keine Ratingagentur dazu, die dann jetzt dann eine Note vergibt, statt eine 1, eine 2 plus. Interessant vielleicht noch, als Standard & Poor's das Rating gesenkt hatte im Jahr 2011, da war die US-Staatsverschuldung, ich weiß nicht absolut, habe ich es jetzt nicht im Kopf, aber ich glaube in Prozenten war so 92, 93 oder also Anfang der 90% vom Bruttoinlandsprodukt. Und jetzt ist die Staatsverschuldung über 120% vom Bruttoinlandsprodukt. Also auch da hat sich einiges getan.
Gut, aber wenn du sagst, eigentlich muss man das gar nicht so richtig sich anschauen, weil man es sich auch selber erklären kann mit gesundem Menschenverstand, warum trotzdem dann diese Reaktion an den Anleihemärkten?
Genau, das ist ja das Interessante, weil auch da Leute sind, die, klar, Moody's hat nichts mitgeteilt, was wir nicht alle schon wussten. Kommt ja nichts Neues. Das einzige Neue ist eben, dass eben jetzt auch bei Moody's die USA nicht mehr das AAA haben, also diese Note 1, sondern nur noch Note 2 plus. Und das nutzen dann eben auch, ich sag ja, da gibt's auch Spekulanten, die nutzen das einfach aus und die sagen, okay, das ist jetzt eine Gelegenheit, hier mal die Zinsen nach oben zu drücken.
Gefühle.
Das passiert ja.
Sind wir wieder beim
Gefühl. Gefühle, aber auch Spekulation, auch bewusste Spekulation, nicht nur Gefühle. Manche vielleicht aus Angst. Ja,
ja, genau, da wird ja ein bisschen damit gespielt.
Genau,
ja.
Mitgespielt. Und das ist ja so, wie steigen die Renditen am Anleihemarkt, indem die Kurse fallen? Da haben wir auch schon mal drüber geredet. Ne? Das heißt, da wird nichts anderes gemacht, als da werden Futures, Terminkontrakte meistens, werden gar nicht die Anleihen direkt gehandelt, Terminkontrakte auf US-Staatsanleihen werden verkauft. Man kann auch sagen, man geht short in diesen Anleihen. Ne? Man verkauft die, so auch wenn man sie gar nicht hat. Dann kommt eine Short-Spekulation. Und dadurch steigen die Zinsen, also die Renditen. So einfach ist das. Und dann gibt es irgendwann mal eine Gegenbewegung. Und das war ja, glaube ich, im Jahr 23 so, da haben wir auch drüber geredet, dass tatsächlich auch die Spekulation auf fallende Anleihekurse in den USA, auf steigende Renditen, dass die sehr groß war und dass da nur ein Auslöser ist, Bedarf eines Auslösers, der dann wieder dieses Spekulationsgebäude in sich zusammenbrechen lässt. Das heißt, die Shorties, die Shortseller, die Bären, die müssen ihre Position eindecken und wenn sie also ihre Wetten auf steigende Zinsen, auf fallende Kurse eindecken und in dem Moment, wo sie das machen, dann passiert kurs- und zinsmäßig das Gegenteil. Also dann steigen die Anleihekurse und dann fallen die Zinsen. Und da bin ich gespannt, ob das wieder so eine Spekulationswelle wird, dieses Mal wie im Jahr 2023.
Sagt uns mal, was ihr davon haltet. Brichter und Bellet, ntv.de, das ist unsere E-Mail, die kennt ihr. Schreibt uns mal, wir haben sehr viel heute hochgeworfen an Themen, weil das alles wieder sehr miteinander verwoben ist. Und Raimund, ich würde sagen, weil du es auch eben kurz mal angedeutet hast, nächste Woche schnappen wir uns mal die Kryptos wieder, oder?
Jawohl, das machen wir. Und vielleicht auch mal nicht nur in Bitcoin, ja. Obwohl der ja jetzt, interessant übrigens, fast unbemerkt, ich sag's jetzt mal, also ich spoilere jetzt mal, wir zeichnen diesen Podcast am Mittwoch auf. Es ist jetzt Mittwoch und an diesem Tag, also wenn ihr es hört, ist es Donnerstag, ich weiß, an diesem Tag hat der Bitcoin fast unbemerkt fast ein Rekordhoch erreicht, also bei $108.000 war er nämlich heute Morgen um 8. Das hat gar niemand gemerkt, dann ist er wieder auf 106.000 gefallen. Und im Januar war er nur mal ganz, ganz kurz, für einen ganz kurzen Moment bei $109.000. Also der Bitcoin ist zwar auf Rekordkurs, aber wir werden nächste Woche nicht über den Bitcoin reden, sondern über zwei andere interessante Kryptowährungen, denn ich glaube, da gibt es noch viele, viele Fragen dazu und das ist echt äußerst spannend.
Brichter und Bell. Wirtschaft einfach und schnell.